Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was kann ich denn heute für Sie tun?
Hallo, ja, was gibt's denn heute im Angebot?
Heute kann ich empfehlen Sarah Vogel und Michael Freitag Paarei. Wer bist du, Mensch? History matters. Ambiguitätskompetenz. Jesus als Sozialpolitiker. Grenzen der Toleranz und radikal wertschätzend sein.
Oh, das klingt total lecker und sehr interessant. Ich glaube, da nehme ich mal so eine Stunde oder vielleicht ein paar Minuten mehr.
Sehr, sehr gerne. Los geht's.
Danke. Frische Theke.
Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir nehmen heute auf mit Sarah Vogel und Michael Freitag Paarei und wir freuen uns total, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Sehr, sehr gerne. Wir, das sind Katharina und Rolf vom FreshX-Netzwerk. Und wir sind heute mit dem Norden verbunden. Also von uns aus gesehen noch nicht der hohe Norden, sondern eher der mittlere Norden. Aber je nachdem, von wo ihr zuhört, ist Niedersachsen ja schon relativ weit nördlich. Mögt ihr mal kurz sagen, wo ihr zu Hause seid?
Ladies first, Sarah.
Ja, ich sitze jetzt gerade in Hannover. Hier arbeite ich bei der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersachsen und lebe einen Tick südlich von Hannover, aber in einem kleinen Dorf in Völksen Richtung Springe.
Und ich habe mich heute Morgen aus dem Homeoffice zugeschaltet, wohne eine Viertelstunde von St. Bostel entfernt, was auch gleichzeitig mein Arbeitsort ist, Gedenkstätte Lager St. Bostel, und eine Stunde von der wunderbaren Nordsee entfernt.
Oh, schön.
Sehr schön. Der Anlass, warum wir reden, ist, dass ihr eine Interaktionsbox mit drei anderen gemeinsam entwickelt habt. Bewegt auf der Spur von Frieden und Freiheit 110 Anstöße. Und ich sage deshalb Anlass, weil es noch ganz viel anderes geben wird, was wir miteinander besprechen werden. Aber diese Bewegtbox setzt schon das Thema auf der Spur von Frieden und Freiheit. Ihr seid im Bereich politische Bildung, Friedenspädagogik unterwegs. Und ich fand es total spannend, irgendwie, als ich über die Box gestolpert bin und mich so ein bisschen angefangen habt, damit auseinanderzusetzen, was ihr eigentlich so macht, dass es kirchliche Orte eben dafür gibt und gerade auch für Demokratiebildung und bei all dem, was uns gerade politisch so bewegt. Ja, es ist einfach großartig, dass wir heute gemeinsam reden. Und mögt ihr vielleicht mal erzählen, also Bewegt ist ja nicht die erste Interaktionsbox, es gab auch schon Gewagt. Vielleicht steigen wir mal damit ein, was hat euch motiviert, diese Boxen zu entwickeln und was würdet ihr euch wünschen?
Ja, ich greife mal die Frage auf, um dann den Ball rüber zu spielen zu Michael, weil Michael war eigentlich der Initiator der Box. Aber als er gefragt hat, ob wir eine Materialbox zusammenstellen wollen, rund um die Themen Frieden und Freiheit, fand ich das total ansprechend, obwohl das so große Themen sind. Aber genau das war quasi der Anspruch, dann diese großen Themen auch ein bisschen runterzubrechen und greifbarer zu machen. Genau, und Michael hatte aber die Idee und vielleicht magst du nochmal eben erzählen, wie es dazu kam.
In der Tat, aus der Arbeit heraus ist das entstanden oder ist die Idee entstanden. Ich arbeite ganz viel oder wir arbeiten an der Gedenkstätte Lager St. Bostel viel mit SchülerInnen, Klassen 9 bis 12 oder 13 vielmehr. Und da bekommen wir immer wieder die Frage gestellt, wie sich die Schulklassen vorbereiten können, wie eine Nachbereitung aussehen kann. Gibt es Materialien, die darüber hinaus verwendet werden können? Und wir konnten bislang natürlich immer wieder auf das ein oder andere verweisen, hatten dann aber irgendwann, oder ich hatte irgendwann die Idee, so eine Box zusammenzustellen, weil auf meine Idee hin, wir können ja ein Buch schreiben, haben die Lehrerinnen und Lehrer dann gesagt, nee, komm, wir haben so viel zu tun, wir lesen jetzt nicht auch noch ein Buch, davon gibt's so viele, macht irgendwas anderes. Und daraus ist dann diese Box entstanden mit verschiedenen Impulsen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was ihr in St. Bostel macht, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Also wenn man das googelt, dann liest man was von Friedensgedenkstätte oder genau Gedenkstätte Lager St. Bostel, ehemaliges Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager, Stalag XB, und das lässt ja schon erahnen, dass ja, dass ein sehr geschichtsträchtiger Ort ist, wo die Stimmung wahrscheinlich nicht immer nur fröhlich ist.
Also das wäre eine eigene frische Theke für dieses Thema. Gedenkstätte Lager St. Bostel findet man wunderbar im Netz auch. Stiftung-lager-sandbostel.de. Das ist die offizielle Seite, da kann man sich Infos abholen. Es ist tatsächlich ein ehemaliges Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager. Es ist also kein reines KZ, sondern zunächst mal ein Kriegsgefangenenlager. Und eines, das ungefähr 315.000 Menschen interniert hat im Zeitraum des Zweiten Weltkrieges. Heute ist es ein Gedenkort und seit 2018 auch ein Friedensort der Hannoverschen Landeskirche, ein Friedensort von 8 Friedensorten in dieser Landeskirche. Und wir, ich habe das eben schon gesagt, arbeiten sehr stark mit SchülerInnen, die uns besuchen. Wir haben 2 große Schultage in der Woche, dienstags und donnerstags und auch natürlich darüber hinaus, wenn das möglich ist für uns. Und dann kommen 2 Schulklassen zu uns und bleiben in der Regel 5 bis 7 Stunden und können auf unterschiedliche Programme, Angebote zurückgreifen, die diesen, die die Geschichte dieses Ortes in den Fokus ziehen, aber dann eben auch der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich meine Verantwortung heute? Dieser Ort erzählt Geschichte, sehr braune Geschichte. Und was ist meine Antwort darauf? Also ich erlebe oft genug, dass Leute sagen, komm, das ist jetzt 80 Jahre her, jetzt haben wir uns das mal angeguckt und gut ist. Dieser Ort stellt dir aber eine Frage. Er fragt dich selber, wenn du rausgehst, wer bist du, Mensch? Wer bist du und wer willst du sein? Was kannst du tun in deinem Bereich, in deinem Quartier, in deiner Bubble, damit das, was hier passiert ist, also die Ungleichbehandlung, das bei dir nicht passiert? Und das ist, ja, mit dieser Frage arbeiten wir. Und davor kommt immer das Betrachten der Geschichte des Ortes.
Und Sarah, magst du erzählen, was sozusagen beruflich, also wenn man dich googelt oder wenn man in der Bewegtbox nachliest, dann liest man, du bist Referentin für historisch-politische Bildung bei der AEJ Niedersachsen. Was macht man denn als historisch-politische Bildungsreferentin?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so weit entfernt von dem, auch was Michael macht. Deswegen passte das auch ganz gut zusammen. Genau, ich habe auch die Schwerpunkte der Vermittlung des Zeit des Nationalsozialismus und des Holocaust, also auch im Bereich der Gedenkstättenpädagogik arbeite ich, aber auch darüber hinaus arbeite ich im Bereich der Arbeit gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also die Arbeit gegen sogenannte Ismen, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus oder im Bereich Critical Whiteness. Genau, und mache ganz unterschiedliche Dinge, Fachtagungen und Seminare für MultiplikatorInnen und Fachkräfte, aber eben auch Angebote für junge Menschen direkt und entwickle eben auch Materialien, arbeite mit Konfirmandinnengruppen, mit Schulgruppen, mit offener Jugendarbeit. Sehr vielfältig ist das. Die Stelle ist finanziert über den Bund, über das BMFSFJ für politische Bildung. Und ja, ich freue mich über dieses Arbeitsfeld, weil es so vielfältig ist und ich auch eigene Schwerpunkte setzen kann. Genau.
Wenn ihr sagt, ihr arbeitet vor allem mit SchülerInnen und Michael, du hast es jetzt gerade schon mal angedeutet, ne, 80 Jahre ist das her und wirkt vielleicht zunehmend weiter weg. Gleichzeitig ist ja irgendwie das Erstarken gerade auch von demokratiefeindlichen und rechten Kräften, also für mich zumindest, so spürbar wie bisher in meinem Leben noch nie. Und irgendwie aktualisiert sich da was, wovon ich gerne sagen würde, das ist 80 Jahre her und weit weg. Und jetzt wird es auf einmal aber, ja, kommt es sehr nah sozusagen. Habt ihr den Eindruck, da hat sich was verändert in den letzten Jahren, vielleicht auch in der Arbeit, die ihr macht? Und wenn man nachguckt, diese Gewagtbox ist ja 2022 erschienen. Ich habe mich gefragt, war der Ukraine-Krieg Auslöser? Fiel das durch Zufall in Anführungsstrichen zusammen? Gab es so aktuelle Anlässe, wo ihr gesagt habt, boah, es wird wichtiger?
Ich würde, also der Ukraine-Krieg war nicht der Anlass, oder die Eskalation des Ukraine-Krieges, muss man ja sagen, war nicht der Anlass, sondern vielmehr die Überlastung, die ich wahrnehme in den Schulen. Also die Überlastung der LehrerInnen an den Schulen ist unter anderem der Anlass gewesen, diese Box zu wagen, diese erste Box gewagt zu wagen und ins Schaufenster zu stellen. Also wir erleben, mein Eindruck ist, dass die Schulen wirklich überlastet sind und neben dem, was sie eigentlich zu tun haben, mit immer mehr Paketen bestückt werden, die sie auch noch aufmachen müssen, Themen, die sie auch noch aufmachen müssen, die sie auch noch behandeln müssen. Und das ist der Eindruck, den wir an der Gedenkstätte, wenn wir ins Gespräch kommen, mit Ihnen haben. Und dazu sollte unter anderem diese Box auch ein Beitrag sein. Und wir verstehen uns an der Gedenkstätte eben tatsächlich auch als, wir sind ja außerschulischer Lernort und Bildungspartner für die Schulen. Wir verstehen uns auch als Unterstützung, soweit wir das eben können.
Ich würde da vielleicht noch ergänzen, und nochmal Bezug nehmen zu der gesellschaftlichen Stimmung quasi. Genau, es war nicht geplant, aber bislang war für uns in Deutschland ja Krieg schon irgendwie gefühlt weit weg. Also die Bundeswehr war im Einsatz, ja, aber letztendlich in Deutschland leben wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten im Frieden. Und gerade für junge Menschen ist das die Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs einfach sehr weit weg. Aber plötzlich tatsächlich ist es auch bei jungen Menschen im Wandel, in der Wahrnehmung. Also, dass wieder Krieg in Europa ist und spürbar ist und dass junge Menschen nach Deutschland kommen, die fliehen mussten, verstärkt kommen. Diese Wahrnehmung hat sich schon geändert, würde ich sagen. Und von daher, genau, versuchen wir schon auch mit dieser Box da Räume zur Eröffnung ins Gespräch zu kommen.
Ihr habt ja drauf geschrieben, 110 Anstöße für Jugendliche und Erwachsene. Wir haben jetzt bisher vor allem über Arbeit mit Jugendlichen gesprochen. Gleichzeitig scheint euch das ja wichtig gewesen zu sein, dass es jetzt nicht nur irgendwie ausschließlich Schulklassen oder Jugendgruppen irgendwie als Zielgruppe hat. Was würdet ihr sagen, wie kann man diese Box verwenden? Also ich vermute, hier hören uns ja auch Leute zu, die irgendwie sagen, boah, ich bin in der Gemeindearbeit oder weiß ich nicht, ganz vielfältigen Orten irgendwie unterwegs mit Menschen. Wenn man jetzt sagt, ich würde gerne zum Thema Frieden und Freiheit arbeiten mit den Leuten, inwiefern kann die Box dabei helfen oder was würdet ihr vielleicht darüber hinaus auch raten?
Also, wenn man an den Verkauf der Boxen denkt, dann müsste ich ja sagen, ich würde mit der ersten Box anfangen. liebe Grüße an den ERW und Buch und Musik an dieser Stelle. Spaß beiseite. Die erste Box gewagt beginnt mit der Kategorie Frieden und Freiheit in dir. Also, bevor ich mit der Box arbeite, ich kann natürlich auch ohne das, was ich jetzt gleich sagen werde, mit der Box arbeiten. Aber um noch besser mit der Box arbeiten zu können, brauche ich zunächst mal eine Haltung zu diesen beiden Themenfeldern, Frieden und Freiheit, für mich selber. Und das ist uns wichtig gewesen, diese erste Kategorie in der Box gewagt auch so aufzustellen, dass sie mit mir, mit dir in die Selbstreflexion geht. Also ich glaube, es wäre fast ein wenig fahrlässig, mit der Box zu arbeiten, ohne selber nicht auch eine Haltung entwickelt zu haben. Und insofern wäre das sozusagen die Grundvoraussetzung. Und dann kann ich in jeden Kreis damit hineingehen, in den Seniorenkreis, genauso wie ich das mache, in die Grundschule zum Beispiel, natürlich sehr ausgesucht, mit ausgesuchten Karten und Kategorien in die Grundschule, 4. Klasse.
Das klingt jetzt schon nach einem hohen Anspruch, wenn ich da einsteige, ja, genau, dass man eine klare Haltung haben sollte oder sich entwickeln sollte durch die Box heraus. Ich würde sagen, wir bieten aber auch die Offenheit an. Also genau, die Offenheit braucht es, sich mit den Themen zu beschäftigen, sich denen anzunähern und davon eben ausgehend auch so in die Selbstreflexion zu gehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man mit mehr Fragen hinterher rausgeht als mit Antworten. Und das ist aber auch gut. Also wenn wir Denkanstöße bieten und so dieses spielerische Element der Box auch gleichzeitig bewahren, obwohl es um so ernste Themen geht. Das finde ich auch ganz wichtig, genau.
Wir haben, sind an einer Frage tatsächlich gestrandet, die ganz zum Ende dann kam, als wir das Cover bestücken mussten mit Informationen, nämlich Sarah, die Frage danach, wie lange kann man das eigentlich spielen? 15 Minuten 45 und spielt man das? Wir haben ja tatsächlich auch interaktive Einheiten, Impulse in der Box, aber wie lange beschäftigt man sich? Wie lange ist man im Talk? Das macht sich manchmal an einer Frage fest, die dann so sehr verfängt, dass man, ich hatte das kürzlich so, dass man einen ganzen Abend darüber diskutiert und auf die anderen Fragen gar nicht mehr kommt. Und das ist es. Das wäre wunderbar. Man muss jetzt nicht alles steif durcharbeiten, sondern manchmal ist es die eine Frage.
Genau. Und gleichzeitig bietet das Material aber auch die Möglichkeit, wirklich anderthalb Stunden sich dem Thema zu nähern, spielerisch sich dem Thema zu nähern oder einen 3-Stunden-Workshop anzubieten. Das ist total vielfältig. Vielleicht kennen einige zum Beispiel die Blackboxen, wo man so Geschichten auf den Grund gehen möchte. So eine Kategorie haben wir auch, aber eben mit Themen rund ums Thema Frieden, Freiheit. Genau, und die andere Kategorie ist der Rest ist Geschichte, wo es darum geht, zu überlegen, wie ging die Geschichte weiter, also nicht zurück, sondern wie ging sie aus dann letztendlich und so ein bisschen gemeinsam ins Rätseln zu kommen. Wir haben aber auch Bildmaterial in beiden Boxen, also eine Bildkategorie, wo man wirklich sich ganz niedrigschwellig dem Thema annähern kann, sich ein Bild aussuchen kann, warum spricht mich das gerade an oder auch eben nicht. Das kann ja auch eben sein. Und auch Aktionskarten, dass man mit einer Gruppe in die Aktion kommen kann und wirklich im eigenen Umfeld was gestalten kann. Also ich glaube, die Box ist wirklich vielfältig einsetzbar, um genau sich den Themen zu nähern. Und wir haben jetzt in der zweiten Box auch neu eine Kategorie reingenommen. Das ist eine Querschnittskategorie, die durch alle anderen Kategorien durchgeht, zu den 17 Nachhaltigkeitszielen, um da auch nochmal genau dieses Thema mit aufzunehmen.
Und die beiden Boxen, finde ich, machen die Themen Frieden und Freiheit nochmal sehr stark auf und stellen sie auf sehr weiten Raum, differenzieren oder geben die Möglichkeit, diese Begrifflichkeiten. Frieden ist ja mittlerweile, wenn man in die Wahl oder jetzt kann man ja vom Wahlkampf sprechen. Das ist ja fast ein Kampfbegriff geworden. Fast jede Partei verwendet oder besetzt diesen Begriff für sich. Und diesen Begriff jetzt auch nochmal zu weiten, das schafft die Box. Also dass Frieden nicht nur heißt, wir legen die Waffen nieder und dann ist alles gut. Frieden ist ja insofern auch so ein Sehnsuchtsbegriff. Ne? Wir legen die Waffen nieder und schwupps ist der Frieden da. Schwupps geht's uns allen wieder gut.
Schwupps mal ein bisschen. Ist ja, das genau. Wohl der anderen genauso wichtig wie das eigene Wohl. Und wir neiden nichts mehr. Und ja.
Erzähl gerne mal ein bisschen mehr dazu, Michael, zu dem Gedanken. Was ist Frieden für dich?
Tja, das ist tatsächlich eine große Frage. Frieden für mich ist, wenn ich Beheimatung habe. Also wenn ich in meinen Wochenlauf gucke, dann bin ich immer dankbar, wenn ich sehe, wann ich zu Hause bin, wann ich Freunde und Familie treffe. Weil ich weiß, da sind dann Rückzugsorte für mich. Das ist zunächst mal, das ist das Erste, was mir einfällt. Das wäre für mich Frieden. Und es ist auch mein Privileg. Ich kann davon reden. Ich habe das. Und das macht mich, das stellt mich anders auf und kann mich auch anders agieren lassen in dieser Gesellschaft. Also ich kann Verantwortung übernehmen, weil ich eine Basis, weil ich einen Standort habe.
Das heißt, Frieden hat immer erstmal was mit mir selbst zu tun und gar nicht erst mit dem anderen im ersten Schritt?
Ja, liebe dich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es fängt zunächst mal bei mir an und dann kann ich darauf aufbauen, weil ich weiß, wer ich bin, kann ich darauf aufbauen und auf andere Menschen zugehen und sie womöglich viel besser akzeptieren, als ich das könnte, wenn ich mich mit mir selber nicht beschäftige. Wir haben einen Zivilinternierten bei uns gehabt, in diesem Lager vor 80 Jahren. Harry Callan heißt er, ein Ire, aus der Nähe von Derry, Londonderry heutzutage. Und der ist mittlerweile verstorben vor einigen Jahren. Und als ich mit dem mal in einer vierten Klasse war, vierte Klasse, zweiter Halbjahr, 2015 war das, und die Kinder gefragt haben, was sie dann aus dem lernen können, was er erlebt hat. Da sagte er, History matters. History is the key for a better understanding and for peace. Also Geschichte und auch meine eigene Geschichte und die Geschichte des anderen lehrt mich zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Warum er so handelt, wie er handelt. Warum er lacht, warum er weint. Also frag die Menschen nach ihrer Geschichte. Und dann weißt du, warum sie so ticken, wie sie ticken. Und vielleicht fängst du mit dir selbst an.
Vielen Dank fürs Teilen. Ich habe gerade schon, Michael, als du gesagt hast, die Box gewagt, führt erstmal in die persönliche Auseinandersetzung und die Frage nach, was ist meine eigene Haltung gedacht? Wie seid ihr eigentlich zu eurer Haltung gekommen? Und ich vermute, das, was du gerade erzählt hast, ist wahrscheinlich schon Teil davon. Aber ihr macht ja Friedenspädagogik auch im kirchlichen Rahmen. Von daher vermute ich, dass irgendwie Glaube, kirchliche Biografie oder so für euch eine Rolle spielt. Und gerade was so, ich sag mal, politisches Engagement betrifft, erlebe ich unterschiedliche Frömmigkeits- und Gemeindeprägungen als sehr, sehr unterschiedlich im Hinblick darauf, ob das eine Rolle spielt und wie so auch politische Auseinandersetzung eine Rolle spielt. Und Sarah, vielleicht jetzt von Michael haben wir ein bisschen gehört. Magst du mal erzählen, wie du zu, ich sage jetzt mal, deiner Haltung, das ist ja nichts Statisches, aber irgendwie zu dem gekommen bist, wie du eher dich verhältst im Hinblick auf Frieden und Freiheit und deine Arbeit und warum du das gerade im Rahmen der evangelischen Jugend machst? Gäbe ja auch andere Orte dafür.
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich fange mal hinten an. Ich finde, dass die evangelische Jugend als ein christlicher Jugendverband für mich wirklich den Wert des einzelnen Menschen besonders hervorhebt. Und das finde ich ein total schönes Bild. Also wir versuchen auch immer darzustellen, wir sind offen für alle Menschen, du bist willkommen, so wie du bist. Und das finde ich ist auch ganz wichtig und immens für meine eigene Haltung, aber auch für mein Gegenüber. Das ist ein bisschen auch der Ansatz, den Michael, glaube ich, gerade schon dargestellt hat. Genau, und ich bin auch selbst christlich sozialisiert und habe dann in einer christlichen Bildungsstätte auch als pädagogische Leiterin gearbeitet, dem Anne-Frank-Haus Oldau. Wir haben viel in der Gedenkstätte Bergen-Belsen gemacht und genau da an so einem Ort spürt man natürlich besonders, welche Bedeutung Frieden hat und wo Unfrieden hinführen kann im extremsten Fall. Und aus diesen größten Menschheitsverbrechen heraus ist, glaube ich, meine Motivation auch gewachsen, politische Bildung noch stärker voranzubringen und zu sagen, warum das so wichtig ist und Menschen da abzuholen mit ihren Fragen und versuchen irgendwie genau den Fragen auf den Grund zu gehen. Genau, und auch in Zeiten der politischen Polarisierung irgendwie zu versuchen, mein Gegenüber als Menschen trotzdem wertzuschätzen, ohne vielleicht die politische Meinung zu teilen. Das, finde ich, geht aber gesellschaftlich auch gerade ganz schön verloren. Also, dass die Grenzen und Fronten so stark gemacht werden und man gar nicht mehr diese Gesprächsbereitschaft hat. Man nennt das Ambiguitätskompetenz, wenn man versucht eben, in den Diskurs zu gehen. Und das versuchen wir mit der Box auch. Aber das, finde ich, versuchen wir auch in der politischen Bildungsarbeit immer wieder aufs Neue.
Danke.
Das ist gar nicht so leicht, ne? Also es Hatten wir auch vorhin kurz, als wir nochmal so ein Vorgespräch hatten, Katharina und ich, dass wir irgendwie auch überlegt haben, so dieser Zusammenhang zwischen Gewalt, die dann ausbricht im physischen Sinne und dem, was in mir vielleicht auch zwischenmenschlich passiert in, ich sag mal ganz plakativ, irgendwelchen Foren und Kommentarspalten. Das hat wahrscheinlich ziemlich viel mit der zu tun, oder?
Ja, absolut. Wobei ich auch sagen würde, da hat Toleranz und Akzeptanz ja auch irgendwo eine Grenze. Also da, wo eben die Abwertung des anderen, des Gegenübers anfängt, würde ich sagen, da hat meine Toleranz dann auch die Grenze erreicht. Aber vielleicht kann man auch prüfen, wo kommt das eigentlich her? Ist das eine Verunsicherung? Ist das eine feste rechte, rechtsextreme Haltung? Da würde ich dann nicht mehr unbedingt ins Gespräch gehen wollen. Aber gerade bei der Zielgruppe Jugend, mit denen wir ja oft arbeiten, ist es manchmal ja entweder reproduziert oder verunsichert. Und wenn man da genauer hinguckt und das Gespräch sucht, zeigt sich das vielleicht doch, dass es irgendwie auch eine Art Selbstschutz sein kann, eine Verunsicherung sein kann und man durch Gespräche dann doch vielleicht nicht in dem Moment, aber vielleicht dann im Nachgang Menschen dann doch erreichen kann und nochmal zum Nachdenken auch über bringen kann.
Mhm. Würdet ihr empfinden, das ist was Neues? Also so von eurer Erfahrung her, ist das was, was jetzt in den letzten Jahren einfach wirklich neu in die Gesellschaft, sag ich mal, also unsere Gesellschaft jetzt irgendwie dazu gekommen ist oder nur etwas, was irgendwie offensichtlicher ist wegen, keine Ahnung, Social Media, weil man alles lesen kann und so?
Ich glaube, beides ein bisschen. Also zum Beispiel die politische Bildung durchs Elternhaus hat abgenommen. Da gibt es Studien drüber. Das liegt aber auch an der gesellschaftlichen Struktur, dass Kinder immer häufiger auch Ganztagsangebote durch schulische Bildung wahrnehmen und so weiter. Dadurch hat sich aber schon ein Stück weit auch der politische Diskurs verändert, dass eben Social Media Angebote, sage ich mal, auch greifbarer sind. Vielleicht junge Menschen sich da auch eher Informationen holen, ohne sie dann einzubetten. Ich nenne das dann gerne gefährliches Halbwissen, als wenn man wirklich im Miteinander das Gespräch suchen würde, was dann vielleicht auch nochmal anders die Kniffe aufgreifen könnte. Und ich glaube schon, dass das auch ein gesellschaftlicher Wandel ist, jetzt nicht in den letzten 3-4 Jahren, aber so in den letzten 20 Jahren bestimmt. Dann hat die Corona-Situation bei jungen Menschen, glaube ich, auch einiges ausgelöst, die Ängste verstärkt, Isolation verstärkt, wo wir auch versuchen, da ein bisschen gegenzuwirken. Und ja, genau, also ich will auch gar nicht nur auf Social Media schimpfen, das hat ja auch seine Berechtigung und auch seine Chancen, aber ich glaube, es ist die Frage, wie begleiten wir dann einen sicheren Umgang damit?
Und wir haben natürlich auch als Kirche an Einfluss verloren. Mhm. Wir sind nicht mehr so präsent hier auf dem Land, genauso wenig wie im städtischen Bereich, glaube ich. Diese evangelische Jugend, von der du vorhin gesprochen hast, aus der ich auch komme, in der ich zu Hause bin, die ist längst nicht mehr so stark aufgestellt wie noch vor 20 Jahren zum Beispiel. Und wir haben somit eben auch nicht mehr so viel Kontakt zu den jungen Leuten, wie wir das vor 20 Jahren hatten.
Ich finde das eine spannende Frage. Also was kann Kirche da tun oder welche Rolle spielt Kirche da? Weil
ich finde, Kirche muss auf jeden Fall politischer werden. Mhm. Ich meine nicht parteipolitischer, aber sie muss definitiv politischer werden. Ich erlebe Jesus auch als einen sehr politischen Mann seiner Zeit.
Ich habe den Eindruck, dass das wirklich was ist, was so sehr an der, wie sagt man, eigenen Brille hängt, die man so aufsetzt. Also ob man Jesus zum Beispiel als politisch wahrnimmt oder nicht. Und fände das spannend, da mal reinzugehen, weil ich eben auch die Stimmen kenne, die sagen, boah, Kirche ist so politisch. Also wo unterscheiden sich denn die Statements von Kirche noch von und dann you name it, je nachdem aus welcher Ecke man selber, glaube ich, so kommt und was man so wahrgenommen hat. Keine Ahnung, ob das jetzt Umwelt oder eben die Gerechtigkeitsthemen sind oder so, gibt's, glaube ich, schon auch Leute, die sagen würden, das hat doch gerade, was so die evangelischen Landeskirchen betrifft, in den letzten Jahren ein viel stärkeres Gewicht bekommen als, ich weiß nicht, ich will gar keine Polaritäten aufmachen, weil für mich gehört das so intensiv zusammen und deshalb fände ich das spannend, da mal drüber zu reden. Also vielleicht, Michael, magst du da ein bisschen reingehen? Wo nimmst du Jesus als politisch wahr und inwiefern sollte Kirche politischer sein?
Also ich nehme ihn in den Geschichten, die wir von ihm kennen, als sehr politisch wahr, weil er sich als Sozialpolitiker. Manchmal, wenn mein Glaube stolpert und beschränkt ist, er nicht so groß ist, wie ich mir wünschen würde, dass er es ist, dann bleibt aber immer dieses Menschenbild von diesem Jesus, an das ich mich hänge. Und diese Weite, die mir dieses Menschenbild schenkt. Und das will ich anwenden. Und nun werden Menschen, die uns hier heute zuhören, natürlich sagen, guck mal, wir haben doch das diakonische Werk zum Beispiel, wir sind doch als Kirche sehr stark sozialpolitisch unterwegs. Das stimmt auch. Gerade wenn ich auch hier in meinen Kirchenkreis hineinschaue, bin ich unfassbar dankbar für diese vielen Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, die in diesem Bereich arbeiten. Ich glaube aber, dass wir noch mehr in diesem Bereich unterwegs sein können und auch unsere Impulse, unsere Gottesdienste noch stärker darauf fokussieren könnten, politischer zu werden und in diesen Zeiten womöglich auch noch stärker zu sagen, was politisch geht und was nicht. Also auch die AfD als eine Partei zu benennen, die dieses Menschenbild Jesu nicht vor Augen hat. Also ich werde von Kirchengemeinden angesprochen im Vorfeld ihres Besuches der Konfirmandinnen und Konfirmanden und werde gebeten, dieses große tagesaktuelle Politikding zu lassen. Also die AfD nicht zu nennen. Und dann sage ich diesen Menschen, dann müsst ihr euch eine andere Gedenkstätte aussuchen. Weil wir werden es benennen. Wir wollen nicht noch einmal schweigen.
Das wird auch schwierig, die andere dann zu finden.
Ja, genau, ein Glück. Ja, weil die Gedenkstätten sind so aufgestellt. Also abseits der Kirche sind die Gedenkstätten, so nehme ich sie wahr, viel klarer.
Naja, und die Besucherinnen, die da hinkommen, die bringen ja auch ihre eigene politische Haltung mit. Da kann man das aktuell Politische ja gar nicht ausklammern. Wenn diese Fragestellungen in dem Raum stehen, dann kann man ja nicht darauf verweisen, wir sprechen aber nur über die Geschichte, weil die Geschichte hat ja einen Zusammenhang mit unserer Gegenwart.
Ja, natürlich, total.
Ja, auch als du das vorhin sagtest, Michael, mit nicht parteipolitisch. Am Ende lande ich natürlich in unserem System, aber bei der Frage, wen kann ich wählen, warum wähle ich, wen ich wähle? Und neben dem, also ich muss sagen, ich bin auch in der evangelischen Jugend und so in der verbandlichen Jugendarbeit geprägt und ich habe, glaube ich, damals gar nicht so stark reflektiert, dass ich damit ja auch demokratische Strukturen kennengelernt habe. Also zu wählen, sich gemeinsam darüber zu verständigen, wie organisieren wir uns eigentlich, dann hat man irgendwie Leute abgesandt zu der nächst größeren Ebene oder irgendwie sowas. Und das war ja auch so ein Einüben im Kleinen, wie geht das eigentlich, irgendwie sich gemeinschaftlich eine Struktur zu geben. Und ich glaube, für mich war das irgendwann eine totale Entdeckung, weil das in meiner Frömmigkeit nicht so vorkam, dass Gerechtigkeit eben auch strukturelle Fragen mit sich bringt. Und dass gerade die Propheten und Jesus eben SystemkritikerInnen auch waren und natürlich in einem völlig anderen System, als wir das heute erleben. Aber ich mich eben schon frage, also wenn ich diese ganz alte Frage, zumindest für mich alte Frage, what would Jesus do, ausbuddel, ja, genau, mich dann manchmal wunder in der Auseinandersetzung mit anderen Leuten, dass sie zum Teil zu sehr anderen Schlüssen kommen, oft als Antwort. Und eben gerade auch die Verquickung von Christentum und rechten Ansichten ja an manchen Stellen sehr, sehr offensichtlich ist. Und ich merke, ich kann da gar nicht, also ich versuche das nachzuvollziehen und ambiguitätskompetenzmäßig zu verstehen und History Matters und so, und in gewisser Weise gelingt es auch. Und dann wieder merke ich, ich sehe Jesus in einem völlig anderen Licht, was das betrifft. Und da frage ich mich eben schon, also als Gemeinden, ne, wie lernen wir das wieder miteinander, aber wo, also was braucht es eigentlich, damit es so Diskursräume gibt, in denen da ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann? Und Sarah, du hast das vorhin schon angedeutet. Und was für Grenzen brauchst du dafür eben auch, damit das sichere Räume sind? Und für wen sind die eigentlich sicher? Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen aus eurem Erfahrungshorizont mit reinnehmen. Gerade vielleicht auch, wenn Leute sagen, ja, wir gestalten Gruppen, Gemeinden, wir gründen vielleicht sogar was.
Aber du hast es ja auch gerade schon angedeutet, dass, wie ich finde, Jugendverbände da total wichtige Räume auch bieten können. Nicht nur strukturell, das hast du jetzt ja gerade schon angesprochen, sondern auch in der politischen Schwerpunktsetzung. Also welche Themen wollen wir behandeln? Welche Menschen sind da, mit welchen Interessen? Ich erlebe das Thema von sexueller Vielfalt und Queerness ganz stark in den Jugendverbänden, in den christlichen im Moment. Und das ist aus der Jugend selbst herausgekommen, dass das als Themenschwerpunkt gewünscht ist, zum Beispiel. Aber auch zu sagen, wir stellen uns hinter demokratische Parteien und hinter diese Strukturen und lehnen nicht demokratische Strukturen innerhalb von Parteien ab oder deren Jungorganisationen, weil da ist es bei der Jugend natürlich nah dran oder näher dran als die Erwachsenenstruktur. Und wir positionieren uns da auch ganz bewusst. Also wir bringen Anträge ein im Landesjugendring beispielsweise, weil uns das wichtig ist, uns da zu positionieren. Und ich finde, beides geht. Ich finde, ich kann gleichzeitig das Gespräch führen und in die Diskussion gehen und Räume dafür eröffnen, dass das möglich ist, und trotzdem die klare Kante auch gegen rechts zeigen und sagen, Funktionäre zum Beispiel laden wir nicht auf Podien ein, weil wir damit gleichzeitig andere Menschen, die vielleicht kommen wollen würden, zu der Veranstaltung abschrecken. Also POCs fühlen sich dann vielleicht gleichzeitig nicht eingeladen, zu Recht. Vielleicht fühle ich mich als Frau schon nicht eingeladen, zu Recht. Und da aber eine gute Balance hinzubekommen, weil man kann sich dem ja auch nicht komplett verweigern, dass es rechte Strömungen in der Gesellschaft gibt und in manchen Bundesländern leider Gottes sie noch viel stärker sind als jetzt bei uns in Niedersachsen. Und wir dann aber gucken können, was können wir hier vor Ort dafür tun, dass die nicht noch größer und mächtiger werden. Genau. Also, weil ich halte es wirklich für eine große Gefahr auch.
Mich würde da eigentlich total interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich weiß nicht, ob das ein zu großes Fass ist, wenn ja, dann sagt's. Aber ne, wir haben vorhin viel von oder auch jetzt von Grenzen der Toleranz, sage ich mal, gesprochen. Und dann habt ihr auch die AfD erwähnt und so. Und es ist ja jetzt gerade eigentlich die große Frage, ist es irgendwie sinnvoll, die AfD zu verbieten, also ein Verbotsverfahren anzustrengen, oder muss man irgendwie darauf hoffen, anders mit denen umzugehen? Wie ist das denn aus eurer Sicht? Habt ihr da ein Gefühl für? Weil, ja, genau.
Das ist wirklich ein großes Fass, ja. Aber wir können uns dem ja mal nähern. Also ja, das wird ja auf jeglicher politischer Ebene gerade auch diskutiert, und ich glaube, es gibt wirklich gute Argumente dafür, also für ein Parteiverbot. Es gibt aber eben gleichzeitig auch Argumente dagegen, weil man dann quasi die Selbstdarstellung dieser Partei in ihrer Funktion als dann ja Opferrolle total stärken würde, und Menschen, die quasi ja vielleicht noch irgendwo in der Schwebe sind, in der Unsicherheit, würde man dann vielleicht auch noch stärker verlieren durch so Verbote. Weil die natürlich absolut sein können. Ich glaube tatsächlich, ich bin unsicher, ob es überhaupt kommt. Dafür spricht aber natürlich, dass eine Partei mit vielen Geldern ausgestattet ist, mit einer eigenen Stiftung ausgestattet ist, dass Mehrheiten im Bundestag jetzt aktuell dann, also 2/3 Mehrheitsbeschlüsse zum Teil dann nicht mehr demokratisch gefasst werden können und die Partei ja auch strukturell sowohl auf kleiner politischen Ebene, also in den Kommunen, aber auch auf größerer Ebene versucht, Themen zu blocken, durch provokante Fragen den politischen Diskurs zu beeinflussen, zu stören, ganz gezielt das auch nutzt als politische Möglichkeit, leider auch sehr gute juristische Beratung in den eigenen Reihen hat, sodass sie beispielsweise durch Fragen statt durch Aussagen Dinge setzt und damit eine Sprachverschiebung gesellschaftlich schafft, leider muss man sagen, schon, wo ich Angst habe, wo das hinführt und wo ich sagen würde, wenn man da eine Grenze schafft und dieser Partei den Raum nicht mehr gibt, weil sie eben nicht demokratisch ist, dann gibt's da auch gute Gründe dann für ein Parteiverbot. Aber genau, inzwischen ist sie halt auch so groß und mächtig, dass das schon auch schwer wird.
Ja, und ich höre schon alle, die Stimmen, die sagen, ja, aber dieses Typische, das wird man ja doch wohl mal sagen dürfen in einer freien Gesellschaft, ne? Und mir krauselt da die Fußnägel, aber ich habe dem persönlich auch wenig entgegenzusetzen sprachlich, weil ich dann merke, ja, eigentlich hast du ja recht. Aber dann fällt es mir schwer, dieses Aber zu formulieren.
Ja, aber wir wollen ja auch den Menschen nicht ihre Meinung verbieten. Und das versuche ich auch zu sagen. Also ich möchte auch gerne in den Diskurs gehen, aber genau in der Abwertung von bestimmten Menschengruppen, in der Abwertung von gesellschaftlichen Gruppen, dann wird's halt schwierig. Und und vor allem dieses dann, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Dann, wenn man dann gezielt nachfragt, was möchtest du denn sagen und was darfst du denn nicht sagen, dann kommt da eigentlich nicht viel. Also das ist eigentlich oft so ein versuchtes Totschlagargument, aber wenn man da nochmal in die Debatte reingeht, dann fragt man sich aber was verbieten wir denn gerade? Wir verbieten es ja gar nicht, die eigene Meinung zu sagen. Wir verbieten keine Demonstrationen. Wir haben in Deutschland wirklich viele starke Rechte, auch aufgrund der Geschichte heraus, und für die ich auch streite und für die ich mich auch stark machen würde. Und auch wenn es nicht meine Meinung ist, die gerade auf der Straße demonstrieren geht, finde ich es wichtig, dass man das kann. Und das ist ja aber so hier. Mhm. Also, ja.
Und das ist wahrscheinlich die Sorge bei einem Verbotsverfahren, dass dann dieses Argument eigentlich Futter bekommt, ne? So, ihr verbietet es jetzt wirklich, so, ne?
Und dieses Narrativ von, seht her, wir werden ausgeschlossen, es gibt irgendwelche seltsamen Koalitionen, die man so ja eigentlich gar nicht anstreben würde, wenn die Prozentverteilung sozusagen anders wäre, aber so, und da, also ich merke schon auch, dass mir das irgendwie Angst macht, weil es so wirkt. Ja. Und diese ganze Frage, also wir sind ja gerade noch sehr auch auf so der Ebene von sachlichen Argumenten unterwegs, die ja hoffentlich auch ausschlaggebend sind, und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass gerade die emotionale Lage und diese Frage von wie fühle ich mich beschränkt, fühle ich mich benachteiligt, manchmal so stark ist, dass man da mit den rationalen Argumenten, und seien sie objektiv irgendwo oder intersubjektiv oder so noch so wahr und so richtig, gar nicht durchdringt, weil das eigene Gefühl so sehr etwas anderes sagt.
Und das spannt mir wieder den Bogen zu unserer Box. weil man da ganz gut anknüpfen kann, tatsächlich nochmal zu prüfen, wo stehe ich, warum stehe ich hier, wo ist mein Unrechtsempfinden da und warum ist es da? Also das soll ja genau auch Raum haben. Und ich glaube, da könnte die Auseinandersetzung mit so einer Box durchaus gelingen, nochmal in die Selbstreflexion zu gehen. Aber das ist auf jeden Fall schwierig. Und ich würde auch dir total zustimmen, dass man in manchen Diskussionen auf so einer sachlichen Ebene gar nicht weit kommt, leider, sondern eher dann auf einer persönlichen Ebene, auch auf einer Beziehungsebene. Das erlebe ich schon, dass wenn man genau ins Gespräch geht und eine Beziehung zu Menschen hat, dass man da auch leichter vielleicht Menschen erreicht oder aber auch die Schwierigkeit hat, ich denke jetzt so an Weihnachten und Familienfeiern, ja, wo dann die Emotionen natürlich auch stark sind und vielleicht sogar zu stark, um dann eine gute Diskussionsgrundlage zu haben. Ja, aber schwierig auf jeden Fall.
Also was die Box tatsächlich schaffen könnte, ist, dass wir wieder ins Gespräch kommen, uns austauschen und zuhören und vielleicht auch lernen, andere Perspektiven wahrzunehmen und die eine oder andere auch auszuhalten und nicht gleich abzutun, vielleicht noch einen Moment zu warten, nochmal zu überlegen, zu differenzieren. Das alles schafft nicht nur diese Box, aber wäre gut, wenn wir wieder stärker ins Gespräch kommen würden innerhalb der Gesellschaft zu ganz unterschiedlichen Themen. Davon gibt es ja echt jede Menge. Und wirklich uns hinsetzen und uns zuhören, den anderen ausreden lassen. Ich habe da tatsächlich ganz oft Harry Callen im Blick, der mich lehrt, nach dieser Geschichte meines Gegenübers zu fragen oder wenn ich schon nicht frage oder fragen mag, mir dann zumindest vorzustellen, warum tickt der jetzt gerade so? Was könnte der Grund sein? Bin ich es? Habe ich da was hervorgerufen in ihm, was ihn so sein lässt? Also kann ich womöglich was in meinem Verhalten verändern? Verändere ich den Raum? Biete ich ihm einen anderen Raum an, in dem wir uns unterhalten? Eine andere Atmosphäre? Ja, oder frage ich ihn direkt mal. Und ich erlebe ganz oft, dass wir, auch an mir tatsächlich, dass ich sehr schnell dabei bin, die Schubladen weit aufzumachen und dann schwarz und das ist weiß und aber gar nicht mehr ins Differenzieren komme. Also mir gefällt eine Seite nicht an einer Person und dann tue ich sie ab. Stell sie wie im Fußball ins Abseits und maßregle sie. Ohne zu bedenken, dass diese Person vielleicht noch und sehr wahrscheinlich noch ganz andere Seiten hat, die ich vielleicht lieben könnte, die ich womöglich sehr schätzen und sehr hilfreich fände, wenn ich sie entdecken würde, wenn ich danach fragen würde, wenn ich dem anderen Zeit geben würde. Und mir geht's ja selber auch so. Natürlich werde ich kritisiert. Und es tut mir weh, finde aber auch heraus, dass es auch zu Recht passiert und bin dann dankbar, wenn Personen trotzdem weiter mit mir als Menschen unterwegs sein wollen und mit mir als Kollegen. Wenn sie mir einen schlechten Tag nicht gleich anrechnen, als den kann ich nicht gebrauchen, den frage ich nicht nochmal. Ja, sondern sich viel mehr Zeit für mich nehmen und sagen, hör mal, das war so ganz anders, als ich dich bislang erlebt habe. Was ist los? Also diese Tee- oder Kaffeegespräche zwischendurch jemanden mal zu sich zu nehmen und zu sagen, Mensch, was geht hier gerade ab? Wie kann ich dir helfen? Gary Chapman fällt mir da ein, vielleicht kennt ihr den wunderbaren Autor, 5 Sprachen der Liebe. Der hat gesagt, es gibt letztlich 2 Fragen, die so unfassbar wichtig sind. Die eine Frage ist, wie geht's dir? Also nicht diese Floskelfrage, wie geht es dir? Und die zweite Frage, die danach kommt, ist, wer kann ich für dich sein? Und das würde ich gerne auch versuchen wollen, also diesen Raum und diese Fragen würde ich gerne auch jemandem zukommen lassen, mit dem ich meine zu wissen, dass ich weit auseinander bin.
Was mich gerade sehr bewegt, ist an dem, wie du redest und was das in mir für eine Atmosphäre sozusagen erzeugt. Spüre ich was ganz anderes als oft in diesen hitzigen und sehr aufgeladenen Debatten so, sondern das atmet irgendwie Zeit und so einen empathischen Blick für das Gegenüber. Und meistens, wenn ich die Diskussion und ich sage jetzt mal, ne, die Schubladen und Fronten wahrnehme, ist genau das alles nicht gegeben. Sondern dann ist das ein schneller Schlagabtausch, dann ist nichts mit History Matters, so im Sinne auch der persönlichen Geschichte und sich da empathisch drauf einzulassen, sondern im Grunde genommen immer nur das Warten auf die Lücke, damit ich selber wieder irgendwie meine Position oder so platzieren kann. Von daher, danke. Ich merke, ich nehme gerade nochmal mit, so diese Frage auch nach, was braucht es eigentlich für Räume richtig im physischen Sinne? Also wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wie ist das gestaltet, wo wir sind und wie komme ich selber in diese innere Haltung, die ich jetzt bei dir irgendwie gespürt habe von, ich meine es ernst, wenn ich dich frage, wie geht es dir und wer kann ich für dich sein? Mhm. Und wahrscheinlich muss ich sehr selbstkritisch sagen, oft nehme ich mir wieder die Zeit, noch den inneren, also ne, das braucht ja eine innere Kapazität dann eben auch, mich darauf einzulassen. So.
Ich glaube, das ist auch wirklich schwer und die Zeiten, in denen wir unterwegs sind, beruflich, privat, geben immer Grund dafür, jetzt in diesem Moment diesem oder jenem Menschen gerade nicht nahe sein zu können. Wir finden dafür Argumente, Ausreden. Aber das zu überspringen und mal darüber nachzudenken, wer bräuchte es jetzt gerade, diese Zeit, damit wir ins Gespräch kommen können, das wäre sehr wertvoll. Und dann werde ich merken, das schaffe ich natürlich nicht mit 10 Leuten in der Woche. Vielleicht ist nur eine Person, aber das wäre ja schon ein Anfang. Dann hätte ich vielleicht schon mal eine Beziehung, die ich so in der Woche oder die ich lebe, sozusagen eine Person, mit der ich viel mache, hätte ich dann schon mal ein Gespräch und wäre einen Ticken weiter und wüsste, kann ich mit ihr oder mit ihm umgehen. Das wäre ein Weg, das würde es ihm einfacher machen, im Moment zu sein. Und mir hat es oft geholfen. Ich hatte privat eine schwere Zeit durch die Erkrankung meines Sohnes. Und in der Zeit habe ich nochmal gelernt, wie wichtig diese Fragen sind. Wie geht's dir? Ich habe Leute erlebt, die es wie ich so oft gemacht haben, wie geht's dir, gefragt in einer Situation, in der ich gar nicht zuhören kann. Also diese Frage als Floskel dahingeworfen habe, unbewusst. Und wenn dann Menschen nachgefragt haben, Michael, wie geht's dir eigentlich? Ich meine es wirklich jetzt, wie geht's dir eigentlich? Hast du mal einen Moment Zeit? Willst du erzählen? Das waren großartige Momente, weil ich dann erzählen konnte und das lassen konnte, in andere Hände geben konnte. Das waren Jesus-Momente, um das mal so zu formulieren. Und da, wo ich mich geöffnet habe, hat der andere wahrgenommen, hoppla, wenn der seine Geschichte erzählt, dann könnte ich vielleicht an anderer Stelle auch meine Geschichte erzählen. Und auf einmal wissen wir, wer wir sind und wissen wir, dass wir vielleicht Verbündete sind.
Was mache ich denn, wenn ich in so einer Situation besser verstehe, wie jemand zu Positionen kommt, die ich, Sarah, du hast das vorhin ja so gesagt, ne, ich kann im Sinne der Ambiguitätskompetenz unterschiedliche Positionen zulassen und muss denen ja aber nicht gleich zustimmen oder ne, kann immer noch mich auch sehr deutlich abgrenzen. Und mir geht das manchmal so, dass ich so denke, ja, ich glaube zu verstehen, wieso du da landest und trotzdem lehne ich es einfach richtig, richtig ab. Was mache ich denn dann? Also gerade, ne, auch Michael, bei dem, was du beschreibst, Empathie ist ja eine sehr starke Kraft. Und ich finde, also ich jetzt, wenn ich dir so zuhöre, fallen mir Situationen ein, ich denke, ja genau, da habe ich das erlebt und auch Verständnis für Positionen bekommen, für die ich eigentlich, also auf einer persönlichen Ebene vielleicht Verständnis haben will, aber eben nicht als politische Position.
Und ich finde, das kann man ja auch so tatsächlich zum Ausdruck bringen, Und gleichzeitig ist es zum Beispiel bei mir aber auch ein Lernprozess, dass ich so in die machtkritische Selbstreflexion auch gehen muss dabei. So, welchen Bildungshorizont konnte ich genießen? Welche Sprache kann ich nutzen? Wie stark bin ich in Argumenten finden? Und ja, genau, wie ist das bei meinem Gegenüber? Und vielleicht gibt's da auch schon Grenzen und eine Kluft und so ein bisschen zu sehen, dass meine Bildung auch ein Stück weit ein Privileg ist und mit Freiheiten verknüpft ist, wo wir auch beim Thema der Box wieder sind. Und ich dann meinem Gegenüber schon klar sagen kann, ich bin da anderer Meinung aus den und den Gründen. Aber ich kann vielleicht nachvollziehen, was dich dazu bringt, dass du diese Meinung vertrittst. Ich weiß, dass das schwer ist und dass das auch manchmal nicht möglich ist. Also ich weiß auch schon, ich kenne auch Situationen, wo ich nichts gesagt habe. Und ich finde es auch ganz spannend, dass Menschen zum Beispiel, habe ich manchmal in der pädagogischen Arbeit die Situation, dass manche Menschen sagen, ja, bei Social Media würde ich sofort was schreiben. Und andere würden sagen, nee, ich würde viel eher an der Supermarktkasse oder an der Bushaltestelle was sagen. Also auch da sind wir ja auch alle sehr unterschiedlich. Genau, und das auch zu akzeptieren, dass ich nicht jedes Mal was sagen kann. Vielleicht habe ich gerade auch einen schwachen Moment und möchte gerade nicht in die Diskussion einsteigen, weil ich sie oft genug führe und möchte es dann gerade gar nicht und kann es einfach stehen lassen. Fühle mich hinterher vielleicht nicht gut damit, aber es ist nicht immer meine Aufgabe auch, in den Diskurs zu gehen. Oder zumindest kann ich auch lernen zu sagen, okay, ich habe gerade nicht die Kraft dazu und ich möchte es gerade nicht, aber an anderer Stelle vielleicht doch. Und wie Michael auch schon gesagt hat, dann erreicht man vielleicht auch einen Menschen und bringt den nochmal zum Nachdenken oder sie. Genau, und kann dann nochmal später vielleicht auch nochmal ein Gespräch führen. Manchmal muss es ja auch nicht direkt sein, vielleicht kann man es mit einem zeitlichen Abstand auch nochmal. Genau, oder ich glaube auch, das sind ja dann auf der Ebene des Persönlichen die eine Möglichkeit, aber auf der Ebene der politischen Bildung auch in der Struktur nochmal eine andere Möglichkeit, einfach die Strukturen dafür zu schaffen, dass Menschen, die soziale Ungerechtigkeit erleben, eben mehr Teilhabechancen haben und sich mehr gehört fühlen, so dass sie sich vielleicht dann auch später von den demokratischen Parteien stärker angesprochen fühlen. Also ich glaube, das hat einfach auch ganz viel mit strukturellen Prozessen zu tun. Aber klar, Frieden und Freiheit fängt auch im Kleinen an, auch bei mir und bei dir, aber eben auch auf einer strukturellen Ebene kann man, glaube ich, viel dafür schaffen, dass die Strukturen so sind, dass genau Armut ausgeglichener wird, Gerechtigkeitsaspekte eine Rolle spielen, dass man sich darüber aber auch nochmal bewusst wird, genau, wodurch entwickle ich eigentlich welche Haltung?
Ich bin versucht, noch ein Fass aufzumachen. Wir müssen mal gucken. Aber ich merkte gerade so im Gespräch und im Zuhören, für uns ist ja irgendwie die Demokratie sehr gesetzt. Also jetzt im Gespräch, wir haben das nicht begründet, sondern Demokratie scheint im Konsens für uns vier etwas sehr Positives und Erhaltenswertes zu sein. Und jetzt erstarken ja tatsächlich aber auch Kräfte, die vielleicht, also mindestens mal implizit sagen, vielleicht gibt es aber auch bessere politische Systeme. Und die sozusagen diese Grundlage gar nicht teilen, auf der, glaube ich, manche von den Gesprächen, die wir jetzt gerade, zumindest wenn man es eben jetzt doch mal auch politisch verlängert, landet. Was sagt ihr denen?
Also zumindest würde ich mal auch, wo ich gerade die strukturelle Ebene angesprochen habe, nochmal stark machen wollen, dass Demokratie eben nicht nur die reine Staatsform ist, die wir zurzeit haben, mit einem Sozialstaat, mit einem Grundgesetz und der repräsentativen Demokratie, sondern auch eine Wertebildung quasi, auch gleichzeitig ein Wertesystem ist, was wir haben und auf das wir uns verständigt haben als Gesellschaft. Und da nochmal anzuknüpfen, was bietet Demokratie dir denn für Werte? Und da sind eben Frieden und Freiheit ganz zentrale Werte, Menschenrechtsbildung allgemein, also wie gehe ich mit Menschen um, die auf der Flucht sind, die ihr Zuhause verloren haben, aber auch die Stärkung der gesellschaftlichen Vielfalt und da die Aspekte mit in reinzunehmen. Genau, dazu gehört ja auch eben die Teilhabe- und Partizipationsaspekte, eine aktive Debattenkultur und eine Interkulturalität, die wir akzeptieren vielleicht. Um da nochmal aufzuzeigen, was ist, wenn das alles nicht da wäre, wenn wir da diesen Wertekanon nicht mehr hätten, was wären dann die Werte, die eine Gesellschaft trägt und wo würde das hinführen? Und ich glaube dann, also das wäre ein spannendes Gespräch dann, wäre ich gespannt auch zu hören vom Gegenüber, was da so Antworten sein könnten, ja.
Radikal wertschätzend würde ich noch einwerfen wollen. Mir gefällt oftmals nicht, wie wir miteinander reden, egal aus welchen Lagern wir kommen. Und ich möchte, soweit mir das möglich ist, höflich und wertschätzend bleiben und nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Warum bist du dahin abgebogen? Ich will aber nicht verfallen in Vorwürfe. Ich möchte radikal wertschätzend bleiben, so wie ich das, da bin ich nochmal bei Jesus, so wie ich bei ihm das kennengelernt habe. Ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum ich zum Glauben gekommen bin. Weil ich, in ihm ein Menschenbild wahrgenommen habe, das ich bis dato nirgendwo wahrgenommen habe und das für mich Grundlage ist, wie Gesellschaft, wie Gemeinschaft funktionieren kann. Wahrscheinlich hat er sich auch mal zurückgezogen und was weiß ich, wenn er auf irgendeinem Berg war oder so, hat er mal mit Gott Tacheles geredet und gesagt, hör mal, das geht mir so auf den Sack, was da gerade gemacht wird und den hätte ich gerne. Aber ich weiß gar nicht, ob er es gemacht hat. Ich würde sagen, vielleicht doch nicht. Also und das schätze ich. Das schätze ich sehr. Nun kann man ja sagen, okay, die Geschichten, in denen das herausgekommen wäre, sind gar nicht aufgenommen worden.
Außer vielleicht, dass die Tempelgeschichte.
Ja, genau. Ja, die, fantastisch.
Die Tische umschmeißt.
Genau. Ja. Ja, ihn auch mal so zu sehen. Manche würden jetzt sagen, Mensch, komm, das ist auch naiv. Aber tja, das ist die Grundlage, auf der ich anderen Menschen begegnen möchte. Und ich möchte auch, dass andere Menschen mir so begegnen. So falsch ich auch liege mit dem einen oder anderen, was ich mache, und da gibt's eine Menge, möchte ich, dass man mir so begegnet, so dass ich die Chance habe, nochmal umzukehren und würdig umzukehren. Und natürlich, Sarah, gebe ich dir recht, an manchen Stellen mit manchen Personen kann ich auch nicht mehr, denen will ich auch nicht mehr zuhören. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das schaffe ich nicht. Trotzdem, wenn ich eine dieser Personen treffen würde, möchte ich ihr aber radikal wertschätzend und höflich begegnen und ihr in aller Klarheit sagen, was ich davon halte, was sie sagt und wie sie handelt, politisch handelt.
Vielleicht ist das unser Schlusswort.
Oha.
Ich finde, mit radikaler Wertschätzung kann man enden. Und ich habe auch gerade noch mal gemerkt, als du das Wort Naivität gesagt hast, ja, beim Anblick dieser Welt brauchst, glaube ich, schon auch wirklich einen starken Glauben an andere Möglichkeiten. Und vielleicht ist das manchmal naiv, aber eine Naivität, die dann eben auch in Handlungen führt, die wirklich was möglich machen. So, und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Vielen Dank. Ich habe den Eindruck, es ist ein eröffnendes Gespräch. Und wenn wir jetzt die Box, die eine oder die andere, zur Hand nehmen würden, könnten wir uns ein Wochenende irgendwo einschließen und trefflich weiterreden, diskutieren, Leute mit hinzubitten und eintauchen. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr das für uns aufgemacht habt hier.
Ja.
Und uns mit hineingenommen habt. Genau, ihr macht ja ganz viele andere Sachen auch. Wir verlinken mal das, was ihr sonst so macht. Michael, von dir habe ich vom Peace Train gelesen, einer Freizeit, die, glaube ich, sowieso schon ausgebucht ist, aber vielleicht kann man daher noch nachrücken oder so. Und ich vermute, Sarah, auch bei dir gibt's viele Sachen und Angebote, wo man sagen kann, wenn ich jetzt das gehört habe und da gerne noch entweder mehr erfahren möchte oder tiefer eintauchen will, dann gibt es sowohl die Boxen als auch ja vielfältige Veranstaltungen, wo man das kann. Und wenn man mal an St. Bostel vorbeifährt, dann lohnt sich sicherlich ein Besuch in der Gedenkstätte.
Genau, nicht vorbeifahren. Ah, ja.
Nicht vorbeifahren.
Total gerne auch einfach den Kontakt nutzen, uns schreiben. Genau, wir sind offen für Workshops, für Angebote, für thematische und freuen uns über Anfragen. Genau.
Genau, und die anderen Friedensorte innerhalb der Landeskirche Hannover wahrnehmen, die alle ganz unterschiedliche Unterpunkte dieses Themas Frieden beherzigen und auf den Plan ins Schaufenster stellen. So.
Ja.
Katharina und Rolf und euch beiden, herzlichen Dank für diese frische Theke. Ich genieße die an anderen Stellen auch.
Das ist schön, dass ihr,
genau, und schön, dass ihr Menschen miteinander vernetzt.
Ja. Wir freuen uns sehr, wenn das gelingt.
Genau. Ja. Vielen Dank euch, dass ihr da wart und so einfach so ein tolles Gespräch uns geschenkt habt. Und Hörer.
Ja, danke ebenso.
Und an alle anderen, bis zur nächsten Folge.
Genau. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Frische Theke.
Der Podcast von FreshX.